Auf jeden Fall ist Ariadne ein zugängliches Stück und auch ein unterhaltsames Stück, finde ich auch in vielerlei Hinsicht.
Dieses Stück ist in zwei Teile geteilt. Es gibt das Vorspiel und dann gibt es die Oper.
Ich finde das eine wahnsinnig reizvolle Idee.
Es geht eigentlich schon auch sehr viel eben um das Thema Liebe.
Weil die Sprache ja auch so eine ganz eigene Musikalität hat. Ja, da, da, di, da.
Ariadne auf Naxos ist absolut ein Stück, was man gehört haben muss.
Und es ist schon irrsinnig gut miteinander verwoben zwischen dem Libretto und der Musik. Wie ein Geniestreich.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Das Vorspiel zur Oper Ariadne auf Naxos. Herzlich willkommen aus dem Tiroler Landestheater Innsbruck. Unser Theaterpodcast ist das. Ich bin Verena Gruber und das hier sind meine Gäste hier im Studio, Camilla Lehmeyer und Gerrit Priesnitz. Camilla Lehmeyer, in München geboren, Mezzosopranistin und seit der Spielzeit 2016/2017 hier am Haus. Gerrit Priesnitz, gebürtiger Bonner, gefragter Gast am Pult internationaler Orchester und Opernhäuser und Chefdirigent des Tiroler Landestheaters, musikalischer Leiter der Sparte Musiktheater. Wir sprechen heute über die erste Oper in dieser Spielzeit, und zwar Richard Strauss. Dieser Faden zieht sich ja weiter in der Spielzeit. Letztes Jahr hatten wir den Rosenkavalier und jetzt geht es weiter mit dem Faden der Ariadne. Frage an euch beide ganz direkt: Was wäre gut, dass das Publikum weiß, bevor es in diese Oper geht? Braucht es eine Art Richard Strauss-Vorbereitung zu Hause oder genügt dieser Podcast?
Na, dieser Podcast ist natürlich sicher schon mal ein toller Einstieg. Dessen ungeachtet würde ich sagen, es ist ja grundsätzlich so, dass man aus so einer Vorstellung ein bisschen mehr Gewinn, glaube ich, mitnimmt oder sich auch dem Stück so ein bisschen mehr hingeben kann, wenn man ein bisschen mit den Grundzügen vertraut ist, so im Ungefähren die Handlung und die Figuren. Wenn man da mal einen Blick vorher reinwirft, finde ich das einfach immer hilfreich.
Und als Information, das ist vielleicht anders als bei anderen Opern, es gibt wirklich, diese Stücke sind in zwei Teile geteilt. Es gibt das Vorspiel und dann gibt es die Oper. Und im Vorspiel geht es eigentlich darum, es ist das Stück im Stück. Wir spielen, dass in wenigen Minuten eine Oper beginnen soll. Und kurz vor Beginn wird das Ganze nochmal umgeschmissen. Das Ganze soll stattfinden im Hause des reichsten Mannes von Wien. Und der sagt, es soll nun alles gleichzeitig stattfinden. Und zwar das Stück der Opera Buffa und der Opera Seria. Und dann gibt es großes Chaos. Wie soll man das machen? Und es gibt einen Komponisten, der das Ganze geschrieben hat. Und verzweifelt endet dieses Vorspiel und dann beginnt die Oper, in der es aber um die Geschichte von Ariadne auf Naxos geht.
Und diesen Komponisten singst du, Camilla? Das ist deine Rolle.
Genau, das ist meine Rolle.
Gerrit Strauss bezeichnete diese Oper ganz unbescheiden als Meisterwerk. Ist sie das auch für dich? Du bist ja ein ausgewiesener Wagner-Fan, Liebhaber, wie ich weiß. Bist du auch ein Strauss-Liebhaber?
Ja, ich bin ein fanatischer Strauss-Fan geradezu. Und natürlich teile ich auch seine Einschätzung, dass das ein ganz, ganz großes Meisterwerk ist. Strauss hat ja manchmal mit solchen Ansagen, würde ich sagen, nicht hinterm Berg gehalten. Auf der anderen Seite hat er ja auch mal was so in die Richtung gesagt, für einen Komponisten zweiter Güte sei das sehr gut, was er macht. Also er hat natürlich ein bisschen damit kokettiert. Ich glaube, dass er letztlich jemand war, der doch einfach um sein Können und auch um seinen Rang, auch zu seiner Zeit, einfach wusste und das jetzt halt auch nicht klein geredet hat, sondern sich dessen bewusst war und das bis zu einem gewissen Grad auch genossen hat. Und das schmälert aber ja nicht den Rang eines Stücks wie Ariadne, wo ihm wirklich ein ganz großer Wurf gelungen ist.
Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss sind ja dieses absolute Erfolgsduo. Würdest du sagen, das macht den größten Reiz aus, auch dieser Oper, diese Kombination dieser beiden Größen?
Ja, das ist ja schon in, sagen wir mal, in Salome angelegt, wo Strauss selber ja den Text nach Oscar Wilde geschrieben hat. Da zeigt sich das ja auch schon, wie wichtig dieses Ineinander bei ihm ist von Text und Musik. Und dann findet er in Hoffmannsthal wirklich diesen absolut kongenialen Partner, weil die Sprache ja auch so eine ganz eigene Musikalität hat. Und das zieht sich dann fort und nicht umsonst arbeiten die beiden dann ja an einer ganzen Reihe von Opern zusammen. Und in Ariadne ist es vielleicht auch noch mal insofern was Besonderes, als ja, wie die Camilla gerade beschrieben hat, diese Situation im Vorspiel, das ist ja quasi noch nicht das Stück, sondern wir erleben ja so eine Theater-Backstage, könnte man neudeutsch sagen, Situation. Und da ist natürlich die ganze Konversation noch mal besonders wichtig, weil es wirklich eine wie aus dem Leben gegriffene Situation ist, die dann in das Kunstprodukt der Oper übergleitet. Und das ist schon irrsinnig gut miteinander verwoben zwischen dem Libretto und der Musik.
Das Werk ist mörderisch virtuos. Camilla, es verlangt den SängerInnen, MusikerInnen alles ab. Du singst den jungen Komponisten technisch wie von der Interpretation eine Partie, die höchste Ansprüche hat. Wie schwierig ist diese Partie für dich? Du bist ja Mezzosopranistin. Es ist sehr hoch geschrieben.
Genau, also die Rolle wird auch an vielen Häusern von Sopränen gesungen oder eben von Mezzosopränen, die sehr hoch liegen. Ich würde mich jetzt nicht als Zwischenfach-Mezzosopran bezeichnen, deswegen war es für mich doch eine Herausforderung mit der Höhe. Aber man wächst ja nur an Herausforderungen und ich habe es dann als Chance gesehen, meine Höhe eben auszubauen. Und das war aber tatsächlich für mich nicht möglich ohne Gesangsunterricht. Meine Gesangslehrerin hat da sehr stark dran gearbeitet und die Arbeit ist auch immer noch nicht fertig. Also die Premiere ist zwar dann die erste Vorstellung, aber man wächst ja dann mit den ganzen anderen Vorstellungen weiter und wird meistens zum Ende hin noch viel besser in der Rolle.
Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, auch wenn man ein Profi ist wie du, hat man trotzdem noch teilweise Gesangslehrerinnen, Coaches, die einen für eine Partie begleiten?
Das darf jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde es eigentlich sehr sinnvoll und ich könnte es nicht ohne Gesangsunterricht machen, weil einfach die Außenwirkung, man hört sich nicht, man hört sich ganz anders von innen und man kann das kaum einschätzen. Wenn man da eine Führung hat in der Gesangstechnik, gerade wenn es ein bisschen in ein anderes Fach geht, dann ist es einfach für mich notwendig. Ohne Lehrer könnte ich das nicht machen.
Angst vor der Partie hattest du, als du die Anfrage durchaus gekriegt hast?
Ja, ich hatte auch erstmal gesagt, nein, das kann ich nicht, es liegt nicht in meinem Ambitus, vielleicht verletze ich mich an der Stimme und habe damit sehr gehadert. Und dann muss ich aber sagen, das war dann Gerrit Priesnitz, der mich da sehr ermuntert hat und mich zufällig im Nebenraum gehört hatte, wie ich diese Partie eben geübt habe. Man muss es dann tatsächlich einfach ausprobieren und ein paar Mal singen und dann fühlt man meistens schon, wie fühlt sich das an? Unmöglich, mir tut der Hals weh oder doch, das könnte ich schaffen. Und er hatte dann auch gesagt, das hört sich doch gut an und macht das.
Ja, das war eine ganz lustige Begebenheit, weil wir eigentlich erst vorhatten, uns zu einem offiziellen Termin dann zu treffen, wo wir das zusammen anschauen. Und ich arbeitete in meinem Büro und Camilla übte die Partie im Nebenzimmer. Und dann habe ich einmal angeklopft und gesagt, wir brauchen den Termin gar nicht mehr.
Das, ja, genau.
So stelle ich mir das vor, dass das klingen muss. Und zu dem Zeitpunkt war sie dann eigentlich auch schon mit im Boot und hatte da auch schon wirklich Interesse gefunden.
Eben dieses mörderisch virtuose Werk, was bedeutet das für die MusikerInnen?
Das Spannende daran ist, wenn wir den Namen Richard Strauss hören, assoziieren wir das erstmal oft mit diesem Riesenorchester der Elektra oder der Alpensymphonie. Und das ist ja auch Teil seiner Meisterschaft, wie er mit dem Orchesterapparat und mit den Farben und den Möglichkeiten dieses ganzen Instrumentariums umgehen konnte. Er konnte das eben auch auf einer anderen Ebene aber. Und das kommt in Stücken wie zum Beispiel Intermezzo oder Ariadne oder später im Oboenkonzert und diesen Werken zum Tragen. Er konnte eben auch einen ganz kleinen Orchesterapparat unglaublich farbig und ausdrucksstark behandeln und ganz virtuos setzen. Und in der Ariadne ist es so, dass wir nur 37 Musiker im Graben sind. Und das ist aber so fein gemacht, also indem er zum Beispiel drei Tasteninstrumente hat, ein Klavier, ein Harmonium und eine Celesta, zwei Harfen und dann aber nur einen ganz kleinen Bläserapparat. Und damit erreicht er so ganz eigene Klänge. Und die Virtuosität, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, die liegt schon daran, dass das eigentlich dadurch aus im Graben wie 37 Solisten eigentlich werden im Orchester. Das ist eigentlich jeder Part hat ganz solistische Momente, ganz eigene Momente und dann verschmilzt es wieder zu diesem großen Klang. Und das macht so die Schwierigkeit großteils aus.
Die haben aber jetzt keine eigenen Coaches wie Camilla, deine Solistinnen.
Also wer im Orchester vielleicht doch zwischendurch einmal sagt, auch das ist was, da gehe ich gerne noch mal zu meinem alten Professor mit oder so, das weiß ich nicht. Kann schon sein, dass jemand das gerne mal macht oder für sich selber das Gefühl hat, nein, nein, das entwickle ich selber. Aber hier ist mal eine Sache, das fände ich spannend, das mit oder mit einem älteren Kollegen, der das früher immer in dem und dem Orchester gespielt hat. Kann schon sein, das weiß ich aber nicht im Einzelnen.
Wird nicht verraten.
Na, wahrscheinlich nicht.
Wie entwickelst du mit den SängerInnen eine gemeinsame musikalische Sprache? Also wenn ihr zusammen probt, wie führst du das zusammen? Was ist dir da wichtig?
Also deine Frage setzt voraus, dass uns das gelingt. Das freut mich erstmal zu hören. In dem Fall ist es wirklich so, um auch nochmal zurückzukommen auf den Hinweis auf Hofmannsthal und Strauss, dass es wirklich mein Bestreben ist, dass die musikalische Geste und die musikalische Form hier sehr stark aus dem Text kommen. Und das ist dann etwas, was hoffentlich und denke ich natürlich dem ganzen Ensemble auch hilft, weil man die Gesangslinie aus dem Text entwickeln kann. Und wenn das dann auch wirklich passt zu der Musik und zu der Geste, die im Orchester kommt, dann greift es hoffentlich schön ineinander, Camilla.
Ja, und die Schwierigkeit für die Sänger, würde ich jetzt mal so im Allgemeinen sagen, ist aber, dass es ja doch ein Metrum gibt und einen Rhythmus, den man einhalten muss. Und es gibt immer diese Phase, wenn man Strauss lernt, also bei mir ist es die erste Strauss-Partie, aber es haben mir andere gesagt, die schon andere gesungen haben, man muss das erstmal ganz genau metrisch einstudieren, dass man genau weiß, wann setze ich ein, wie lange halte ich den Ton. Und wenn man das quasi im Schlaf kann, dann darf man sich ein bisschen lösen und darf mehr diese Natürlichkeit des Sprechens mit einfließen lassen. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwer, gerade weil im Orchester viel virtuos ist. Es klingt ganz anders, als wenn man mit Klavier begleitet wird und dann... Zumindest bei mir ist es so, dass man dann manchmal denkt, oh Gott, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt zu spät? Bin ich zu lang? Habe ich falsch eingesetzt? Und das ist gar nicht leicht bei dieser Oper für die Sänger.
Gibt es so geheime Zeichen zwischen Dirigenten und Sängerinnen, Sängerinnen? Habt ihr eine geheime Sprache?
Nee, die ist gar nicht geheim, die ist ganz offen. Also ein Einsatz ist ein Einsatz, ein Stopp ist ein Stopp. Und dann, genau. Wenn ich dann irgendwie wild rumwedle, heißt das meistens schneller.
Genau. Dafür haben wir den Dirigenten, dass wir da eben dann folgen können und dass wir zusammen sind alle, ja, genau.
Ich hake da gern nochmal ein, was Camilla eben gesagt hat, über dieses das Erlernen dieser Partie und das Verhältnis zum Text, dass es wirklich sehr sinnvoll ist, wenn man das erstmal ganz pedantisch und so ein bisschen etüdenhaft macht. Wie sind wirklich genau die Auftakte und wo spreche ich ab? Wie lang ist eine Note? Diese ganz technischen Sachen. Und wenn man das dann richtig gut drauf hat, das ist übrigens oft, finde ich, bei Wagner ähnlich, dann hat man schon ganz viel, weil es unheimlich gut geschrieben ist und weil die Sprache unheimlich gut zur Musik passt. Und dann muss man sich natürlich dann ein bisschen davon befreien. Klar, aber dann hat man oft schon eine ganze Menge in der Hand, wenn das stimmt, bei Komponisten, die das halt so gut schreiben.
Die Schwierigkeit für mich persönlich ist aber, wenn man den Impuls manchmal dann ein bisschen verliert, dass man dann eben noch genau in seinem Rhythmus bleibt. Und dann mache ich das für mich immer so am Ende, soll diese Partie dann auch nochmal gefüllt werden, und indem man eben sein Herz reinlegt in die Musik. Und da muss man dann wirklich komplett loslassen von dem Erlernten, sondern einfach, ja, das laufen lassen. Und das bringt diese Emotion, bringt nochmal eine ganz andere Farbe rein. Und es wird dann, finde ich, erst so richtig musikalisch. Aber das ist eben ein Prozess und der ist nicht immer sehr leicht.
Stichwort frei sein. Wie frei gehst du mit Tempi um, Gerrit? Also wenn wir zum Beispiel an Beschleunigungen oder Verzögerungen denken in der Oper.
Ich probiere da geradezu unverschämt frei mit umzugehen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ich finde, dass das einfach sehr aus dem sprachlichen Duktus kommen muss. Und wenn das nicht übereinander geht oder wenn ein Sänger bei Strauss auf der Bühne das Gefühl hat, er müsste jetzt einen Ton unnatürlich lang oder unnatürlich kurz halten oder könnte nicht der Sprachmelodie folgen, dann glaube ich, dass man musikalisch was falsch gemacht hat wahrscheinlich. Das heißt, ich probiere wirklich einen Fluss zu haben, wo das irgendwo natürlich rhythmisch korrekt ist. Es löst sich jetzt nicht in irgendeinen Mäandern auf, aber doch irgendwie sehr frei und immer so einer Geste folgend. Und im Vorspiel, glaube ich, kommt das nochmal besonders zum Tragen, weil die Musik ja ständig neu ansetzt. Es gibt ja auch gesprochene Texte dazwischen und man fängt so oft neu an. Man muss also irgendwie diese Geste und diese Textgeste ganz schnell immer treffen, oder?
Ja, und es hat natürlich immer steht immer ein Zusammenhang, die Tempi. Und die Komponisten haben ja nicht immer genau hingeschrieben, wie schnell sind jetzt die Viertel und die Achtel. Das finde ich aber auch sehr schön in der Arbeit mit dir, Gerrit, dass man auch sagen darf, ich fühle das irgendwie ein bisschen fließender, ich fühle es ein bisschen schneller und du hörst es dir dann an und du baust es dann eben ein, sodass es mit dem, was davor war, auch stimmt. Und das finde ich auch so schön an der musikalischen Arbeit, dass jeder doch irgendwie seinen Geschmack mit reinbringen darf. Also du bringst was eben mit rein, was du für richtig hältst, aber auch die Sänger bringen manchmal dann, könnten wir da ein bisschen mehr voran oder zurückgehen.
Das ist genau dieser Prozess des sich dann Lösens und natürlich auch die ganzen subjektiven Emotionen da reinzubringen, ohne die es ja sonst Kugeln auf Linien sind.
Genau.
Also dass man das dann miteinander verbindet, ich glaube, da hilft beides. Also dieser Prozess dieser großen Genauigkeit, dieser enormen Präzision und dann dieses sich davon lösen und finden, okay, wenn das ist mein Gerüst und wenn ich jetzt damit irgendwie wirklich auch emotional umgehen will, wo lande ich dann?
Camilla, was ist denn das für eine Rolle, die Rolle des Komponisten? Wie bist du an die Rolle herangegangen? Was ist der Schlüssel zu dieser Figur? Das ist eine Hosenrolle.
Erstmal, wenn ich mir den Text durchgelesen habe, habe ich versucht zu fühlen, was hat der Komponist für einen Charakter. Und mir ist gleich klar geworden, dass für mich der Komponist eine gewisse Tiefe braucht und sich sehr für die echten, wahren Gefühle einer menschlichen Seele interessiert. Und das ist, glaube ich, auch so gemeint, dass eben genau dazu im Gegensatz die Zerbinetta steht, die eben eher so eine frivole Person ist. Und es geht eigentlich schon auch sehr viel eben um das Thema Liebe. Den Komponisten kann man durch Liebe eine Verwandlung erfahren. Also im Sterben und Werden kommt einfach was Neues und das ist für ihn das Leben, das ist für ihn auch Musik und es muss immer eine Wahrhaftigkeit haben. Und die Zerbinetta ist die komödiantische und am Ende vereinigt sich das ja ein bisschen, also im Opernteil ist ja dann Opera Buffa und Opera Seria zusammen und das beschreibt er ja eigentlich auch das Leben, dass das Leben nicht nur einfach Tragödie ist und Komödie, sondern eben beides zusammen. Und das Besondere ist auch in der Oper, dass eben wir einen Schauspieler dabei haben, der den Haushofmeister eben spricht.
Das ist Christoph Keil in unserem Fall, ja.
Und nicht singt. Ja, ich selber als Komponist habe mir vorgestellt, warum hat Strauss das gemacht? Und ich denke, dass er auch da, also davon singt auch, mein ich in der Rolle als Komponist, singe davon, dass man Grenzen durchbricht und dass man mutig sein soll. Und ich habe dann gedacht, vielleicht war das für Strauss eben genauso, dass er gesagt hat, wir bauen jetzt einfach mal so einen richtigen Schauspieltext ein und der muss in die Musik reinpassen.
Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig reizvolle Idee. Ich liebe diese Texte, die der spricht, ganz besonders. Und für den Dirigenten ist es aber auch nochmal eine extra Herausforderung, dass dieses Ineinandergreifen, dass das dann auch wirklich stattfindet. Also ich nehme jetzt mal das Wort Timing, was auch so ein bisschen fast, wie man es in der Operette auch anwenden müsste, dass wirklich der Fluss des Dialoges direkt in die Musik geht. Oder wenn er sagt, na und das wäre, dass sofort die Antwort von der Musik kommt, ja, da, da, die, da, dass das ineinander kommt. Oder wenn der das so ein bisschen blasiert und wichtigtuerisch spricht, dass wir das auch so spielen, das nicht. Und das wäre, ja, da, da, die, da. Das, also, dass das wirklich einen Zusammenhang irgendwie gibt, das finde ich wahnsinnig reizvoll. Und es ist auch so eine wortgewaltige Sprache, die er in seiner, ja, natürlich auch wichtigtuerischen Art verwendet. Das ist ein Geniestreich, diese Figur.
Im Vorspiel ist auch sehr prägnant, dass eben viele Figuren wirklich im Parlando-Stil singen und sehr wenig Linien haben. Also ich habe ein paar Linien, die genieße ich dann besonders, wenn man dann einfach ja, wunderschöne Melodie singen darf und eben davor sehr in diesem Gesprochenen ist, wo man auch sich oft mehr als Schauspieler fühlt als jetzt Sänger und das ist auch besonders eben im Vorspiel sehr prägnant.
Könnte das auch eine Herausforderung sein für unser Publikum, unser Opernpublikum? Ich meine, die Oper gehört ja nicht ganz zum, sage ich mal, engen Hit-Kanon der Strauss-Opern, zu der eben Rosenkavalier zum Beispiel auf jeden Fall gehört. Haben wir hier ein Publikum, das offen genug ist, auch einmal etwas abseits vom Gängigen sich auf was Neues einzulassen?
Ich glaube auf jeden Fall. Es stimmt natürlich, dass doch inzwischen, glaube ich, die Wahrnehmung, übrigens etwas, was ich sehr bedauere, so des ganz zentralen Opernkanons, dass sie tendenziell irgendwie immer noch schmaler wird.
Also allgemein jetzt einfach,
ganz
oder?
Allgemein gesprochen, ja, dass wir irgendwann wirklich bei Carmen, Tosca, Zauberflöte, Rosenkavalier und Lohengrin so angekommen sind. Und das ist natürlich schade und ich glaube, gerade jetzt bei den großen, prägenden Opernkomponisten Händel, Mozart, Wagner, Strauss, Verdi, Puccini, Janacek, Britten, um mal so, glaube ich, die wichtigsten zu nennen, da sind alle Stücke wichtig und da sind aber auch alle Stücke irgendwie zugänglich. Klar gibt es Sachen, die dann irgendwie noch zu kräftiger sind oder die jetzt auch an der Abendkasse von ganz alleine laufen und bei anderen muss man halt ein bisschen Werbung machen. Aber auf jeden Fall ist Ariadne trotzdem ein zugängliches Stück und auch ein unterhaltsames Stück, finde ich, auch in vielerlei Hinsicht.
Also ich finde auch, dass es Opern gibt, wo man sich ein bisschen denkt, okay, es wundert mich jetzt nicht, dass es so selten gespielt wird, weil es ist eben nicht so zugänglich. Aber ich finde auch, Ariadne auf Naxos ist absolut ein Stück, was man gehört haben muss. Gerade auch der Opernteil, also die Arie de Zerbinetta, das ist einfach eine Bravour-Arie. Und das können so wenige gut singen. Und es wird sehr gut gesungen bei uns von der Anina Wachter. Auch die Ariadne, Anna Gabler, ist eine super Sängerin und singt diese schwierige Arie, Es ist ein Reich, die so wunderschön ist und so viel Tiefe und Emotionen hat, sehr gut. Und das Besondere an Strauss geht da ja nicht verloren, dass er einfach eben Sprache, Musik und tiefe Emotionen so gut verbunden hat in so wunderschöne Melodien.
Gerrit, wir sind schon bald am Ende. Wir haben in dem Podcast, den es ja auch mit dir gibt, den Porträt-Podcast, an dieser Stelle lade ich Sie auch noch einmal alle ein, den anzuhören. Mit Gerrit Priesnitz haben wir auch darüber gesprochen, was die Oper für eine Zukunft hat, ob wir uns Sorgen machen müssen, wie es um das Opernpublikum aussieht. Was nimmst du auch aus dieser Oper vielleicht für dich mit?
Eine wirklich präzise Voraussage kann ich natürlich keine geben. Das, was ich eben gesagt habe, ich finde, das kann man schon beobachten, dass der wirklich von einem breiten Kreis von Interessenten wahrgenommene Kanon von Opern, dass der eher noch schmaler wird. Und das ist natürlich etwas, wo die Theater sehr gefragt sind, einfach das Interesse wach zu halten an vielen verschiedenen Formen von Musiktheater, an allen Epochen der Oper, wirklich von Purcell bis heute oder von Monteverdi, genauer gesagt sogar bis heute. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Ich glaube, es ist noch schwieriger geworden, ja. Würde ich schon sagen.
Ich würde aber auch noch dazu sagen, für mich ist ein bisschen die Tendenz in der Oper, dass sehr viel auf Äußerlichkeiten mittlerweile geht. Also, dass wenig Handlung inszeniert wird, dass sehr oft viel mit Kostümen und Bühnenbild und alles ein bisschen geschmückt wird und dadurch versucht wird, Interesse und Begeisterung zu erschaffen. Aber ich denke doch, dass dieses ganz Alte, dieses Echte, wenn ein Sänger mit voller Emotion seine Stücke singt oder überhaupt Musik so stattfindet, auch auf einen schlichteren Weg, ohne großes Tamtam, dass das einfach auf einer Ebene berührt, die wir gar nicht beeinflussen können und dass das eben das Publikum vielleicht doch wieder mehr reinzieht ins Theater.
Ja, du sprichst mir natürlich total aus dem Herzen, ne? Dass die einfach die Kraft, die diese Musik hat und diese Intensität und diese unglaubliche Vielschichtigkeit an Emotionen, die da drin steckt, das ist ja das, um was es also hoffentlich letztlich geht. Ja, und das, was einen wirklich im Innersten berührt und auf eine Weise, die man manchmal gar nicht in Worte fassen kann, natürlich, weil es ja sowas ganz Eigenes ist. Also sonst würden wir es ja mit einem Satz sagen, sonst bräuchten wir die Musik nicht.
Genau.
Aber das ist ja doch irgendwie eine Ebene, die vielleicht, an die nur die Musik rühren kann. und die Glaubhaftigkeit auch der Persönlichkeiten, wie man das macht und wie viel man da reinlegt und wie viel Herzblut da reinlegt. Natürlich hoffe ich, dass das nie ausstirbt. Nie.
Und das macht ja eine Oper einfach so unverwechselbar im Vergleich zu allen anderen Kunstgattungen oder genau das, was ihr jetzt beschrieben habt. Also insofern braucht man sich um die Oper eigentlich keine Sorgen machen. Hoffentlich.
Ja, das hoffen wir, oder?
Genau.
Ja, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke an meine Gäste Camilla Lehmeier und Gerrit Briesnitz. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören hier bei diesem Podcast. Wir verabschieden uns. Gunter Essig, wie immer am Ton, beständig und im Hintergrund, auch wieder in dieser Spielzeit. Auf Wiederhören, sagt Verena Gruber.